Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm 5 Jahre nachdem wir schaffen, das Satz von Angela Merkel. Wie viel Integration auf dem Arbeitsmarkt ist für die Geflüchteten gelungen? Wo bleiben weiter Lücken und Versäumnisse? Dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber, der Skandal um den Pleite- und Betrugskonzern Wirecard wird im Finanzausschuss des Bundestages aufgearbeitet. Befragt wurde bereits das Bundeskanzleramt. Eine Rolle spielte, ob Angela Merkel es hätte besser wissen müssen, als sie auf einer China-Reise eine Empfehlung für Wirecard aussprach. Volker Finter mal dazu.
Vor dem Hintergrund des ersten Gutachtens des Wirecard-Insolvenzverwalters bekommen die heute und morgen abgehaltenen Befragungen im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages eine neue Qualität. Geht es doch nicht mehr nur um allgemeine Schuldzuweisungen, sondern um ganz konkrete Fragen und Verstrickungen der Sicherheitsbehörden und auch der Politik vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass der insolvente Zahlungsdienstleister bereits seit vielen Jahren Verluste in Milliardenhöhe angehäuft hatte. Nur wenige der weltweit über 50 Firmen des Konzerns hatten tatsächlich eigene Einnahmen. Die Firma sei überhaupt nicht auf Transparenz ausgelegt gewesen, heißt es in dem Gutachten. Und ganz offensichtlich hat die Politik tatenlos zugesehen.
Wir wissen, dass die Finanzaufsicht trotz klarer Hinweise die nötigen Schritte nicht ergriffen hat. Wir wissen inzwischen auch, dass ein Großteil der interessanten Geldwäsche-Verdachtsmeldungen vor der Insolvenz von Wirecard nicht entdeckt worden ist. Und wir wissen auch, dass die Staatsanwaltschaft in München immer wieder informiert worden ist, aber nicht die harten Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet hat, die man eigentlich hätte erwarten müssen.
Sagt Florian Tonka von der FDP, der auch von einem multiplem Staatsversagen spricht. Die Münchner Staatsanwaltschaft geht inzwischen davon aus, dass Wirecard seit 2015 Scheingewinne auswies und ermittelt wegen gewerbsmäßigem Bandenbetrugs. Der Schaden für die kreditgebenden Banken und Investoren könnte sich auf 3,2 Milliarden Euro belaufen. Im Fokus heute stand vor allem das Kanzleramt, wo Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg persönlich bei der Kanzlerin vor deren China-Reise für das Unternehmen geworben hatte und der ehemalige Geheimdienstkoordinator der Bundesregierung Klaus-Dieter Fritsche, CSU, der nach seinem Ausscheiden aus dem Amt für das Unternehmen Lobbyarbeit betrieben hat. Nach 2 Stunden hinter verschlossenen Türen, sagte die grüne Finanzpolitikerin Lisa Paus,
ein erstaunlich und, wie ich finde, auch erschreckend blauäugiges Bundeskanzleramt im Zusammenhang mit dem Thema Wirecard.
Denn Karl Theodor zu Guttenberg sei als Privatbesuch der Kanzlerin angemeldet gewesen, um dann doch aktives Lobbying für Wirecard zu betreiben. Bundeskanzlerin Merkel hatte am vergangenen Freitag dazu erklärt,
das, was da passiert ist, muss natürlich aufgeklärt werden, das ist klar, aber dass es passieren kann, dass man zu einem Zeitpunkt, wo man von solchen Unregelmäßigkeiten keine Kenntnis hat, man sich für ein Unternehmen auch einsetzt, das halte ich auch für gegeben. Es war ein DAX 30 Unternehmen und insofern haben wir da, glaube ich, nach dem damaligen Kenntnisstand verantwortlich gehandelt.
Auch der linke Fabio De Masi zog heute eine nüchterne Bilanz. Das Interesse an wirklicher Aufklärung sei nicht zu erkennen gewesen.
Das Kanzleramt hat seine Unkenntnis bezüglich der Heftigkeit der Vorwürfe gegen Wirecard dargestellt. Aber für mich bleibt die Erkenntnis, dass wir den Untersuchungsausschuss brauchen.
Dennoch haben sich die Grünen bislang nicht festgelegt, ob sie einen solchen wollen. Die Entscheidung soll erst nach der morgigen Sitzung getroffen werden. Auch die AfD fordert einen Untersuchungsausschuss. Doch FDP und Linke wollen diesen nur gemeinsam mit den Grünen einsetzen. Erschwert wird die Aufklärung bislang dadurch, dass viele Informationen aus dem Kanzleramt als vertraulich eingestuft wurden und nicht weiterverwendet werden dürfen. Dementiert hat dagegen die Bundesregierung Berichte, wonach sich der flüchtige Vertriebsvorstand Jan Marsalek unter Aufsicht des russischen Auslandsgeheimdienstes in der Nähe von Moskau aufhalten soll. Dergleichen sei nicht bekannt, lautet die Antwort auf eine Anfrage des linken Politikers Fabio De Masi.
Der Bericht von Volker Finthammer. Heute vor 5 Jahren sprach Angela Merkel einen 3-Wort-Satz, der sie über Jahre hinweg begleiten, besser verfolgen sollte.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Angela Merkel am 31. August vor 5 Jahren. Der Satz, gesprochen auf einer Sommerpressekonferenz in jenen Tagen, als Deutschland für eine kurze Zeit die Grenzen für Geflüchtete geöffnet hatte. Der Satz, der Mut machen sollte, wurde aber von vielen, auch in der eigenen Partei, eher als Provokation aufgefasst. Und auch der Kanzlerin wohlgesonnene Politikwissenschaftler wie Albrecht von Lucke stellen fest, dieser eine Satz hatte in seiner Eindrücklichkeit doch Schwächen.
In dem Maße, in dem über Wochen, ja fast Monate keine Erklärung erfolgte, was zu schaffen, was zu leisten sei, hat diese Rhetorik immer mehr dazu geführt, dass ein Teil der Bevölkerung sich dieser neuen Herausforderung nicht gewachsen sah. Sie hätte weit früher, auch in starken parlamentarischen Reden, vielleicht auch in einer Fernsehansprache, wie sie es genau in der Corona-Krise weit, weit klüger, weit sachlicher und weit die Bevölkerung mitnehmender getan hat, sie hätte viel früher erklären müssen, was damit gemeint ist.
Albrecht von Lucke, der Politikwissenschaftler, zum Merkel-Satz: Wir schaffen das, ausgesprochen in der Flüchtlingskrise 2015. Ja, was wurde geschafft seitdem auf dem Arbeitsmarkt? Was gelang an Integration, was nicht? Mit der Frage begrüße ich den Migrationsexperten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Herbert Brücker. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Brücker, Integration auf dem Arbeitsmarkt löst nicht alle Integrationsprobleme, aber sehr viele. In Deutschland leben derzeit 1,8 Millionen Menschen, die als Schutzsuchende gekommen sind. 1,1 Millionen davon seit 2015. Wie viele konnten am Arbeitsmarkt unterkommen?
Ja, wir gehen davon aus, dass nach 5 Jahren ungefähr 50% einen Job haben. Die für die Gruppe, die jetzt 2015 gekommen ist, ist diese Schwelle noch nicht ganz erreicht worden. Die sind zum Jahresende 2019 gut 40, vielleicht 45% erreicht. Wegen Corona wird es dieses Jahr also etwas weniger sein. Aber im Grundsatz ist die Integration auf dem Arbeitsmarkt besser verlaufen als bei Flüchtlingen in der Vergangenheit.
Nun weisen Sie ja selbst durchaus darauf hin, dass die Arbeitsmarktchancen für Geflüchtete nicht die allerbesten sind, was zum Teil einfach in der Natur der Sache liegt. Eine Flucht ist ja etwas anderes als ein zielgerichteter Einwanderungsprozess. Wo stehen wir?
Ja, ich würde sagen, wir sind ziemlich weit vorangekommen. Also wir haben eine ganze Menge geschafft. Sie müssen sehen, die Erwerbstätigenquoten von Deutschen stehen bei etwa 70%. Die haben 2005 auch nur bei 50% gelegen. Ja. Aber insofern sind diese 50% schon ein ziemlich großer Erfolg. Was mich überrascht hat, die Flüchtlinge bringen überwiegend keine berufliche Ausbildung mit, weil ein duales Ausbildungssystem, wie wir es in Deutschland kennen, in den Herkunftsländern nicht vorhanden ist. Aber trotzdem arbeitet die Mehrheit, etwa 56%, als Fachkräfte oder in akademischen Berufen. Das heißt, auch qualitativ ist eigentlich die Integration auf dem Arbeitsmarkt gut vorangekommen.
Unterdessen ist ja einiges verbessert worden bei den Verfahren für geflüchtete Menschen. Was war da nach Ihrer Einschätzung besonders effektiv?
Ja, ich glaube, es sind am Anfang einige Sachen richtig gemacht worden. Also wir hatten in der Vergangenheit sehr, sehr lange Asylverfahren. Das gilt noch für diejenigen, die 2014 oder 2013 angekommen sind. Da hat das in der Regel 1,5, 2 Jahre gedauert. Die Verfahren wurden stark verkürzt und das hat wesentlich dazu beigetragen, dass mit der Integration früher begonnen werden konnte. Das Zweite, was richtig war, dass man Sprachkurse angeboten hat. Das war vor 2015 nicht möglich. Und je besser die Sprachkenntnisse, umso besser läuft natürlich die Integration überall im Arbeitsmarkt, im Bildungssystem. Man hätte das noch besser machen können, indem man früher anfängt. Also im Schnitt fangen die Flüchtlinge 1,5 Jahre nach der Ankunft erst mit den Sprachkursen an. Aber immerhin, dass man das gemacht hat, das hat stark geholfen.
Wie sieht es aus mit der Integrationsfähigkeit, wenn wir unterscheiden zwischen geflüchteten Männern und geflüchteten Frauen? Es wird ja oft angeführt, dass es schwerer möglich sei, weibliche Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu bringen. Ist das ein Problem der unterschiedlichen Kulturen oder woran liegt es?
Also erstmal muss man es konstatieren, dass es so ist. Also wir haben Erwerbstätigenquoten von Frauen, die etwa bei 1/3 von denen von Männern liegen. Also Männer sind schon sehr, sehr weit vorangekommen mit der Arbeitsmarktintegration. Bei den Frauen hängt es noch. Wir haben uns das mit der Kultur sehr genau angeguckt. Also wir haben viele Fragen gestellt. Ist es wichtig für Frauen, erwerbstätig zu sein, für die Gleichberechtigung? Wie wichtig ist es überhaupt, erwerbstätig zu sein? Ist ein Problem, wenn Frauen mehr verdienen als Männer? Und kommen da bei sehr ähnlichen Werten raus wie in der deutschen Bevölkerung. Und wir haben noch ein zweites gemacht. Wir haben uns die häusliche Arbeitsteilung angeguckt. Also wer macht mehr in der Kinderversorgung? Wer macht mehr Hausarbeit? Da haben wir ein starkes Gender-Gefälle. Also geflüchtete Frauen machen da viel mehr als geflüchtete Männer. Aber wenn wir das dann mit den deutschen Haushalten vergleichen, dann kommen wir dann auch wieder zu ähnlichen Werten. Also ich wäre sehr vorsichtig mit den kulturellen Erklärungen. Was wir vor allen Dingen finden, ist, dass geflüchtete Frauen sehr viel mehr Kinder als deutsche Frauen haben. Also im Durchschnitt, wenn sie Kinder haben, 3 Kinder und 75% der geflüchteten Frauen haben Kinder. Und das sind die Bereiche, wo die erwerbstätigen Quoten auch bei deutschen Frauen stark untergehen. Also ich vermute, dass da der Schlüssel liegt und dann auch in der Kinderbetreuung der Schlüssel liegt für eine bessere Integration von geflüchteten Frauen in den Arbeitsmarkt, aber auch in andere gesellschaftliche Bereiche.
Wenn wir das nach Branchen unterteilen, in welchen Bereichen, in welchen Branchen sind Geflüchtete hauptsächlich untergekommen? Wo haben sie hauptsächlich Fuß fassen können?
Ja, es sind überwiegend Branchen, ja, Nischen in den Dienstleistungsbereichen. Das sind solche Bereiche wie Gastronomie, manchmal auch das Reinigungsgewerbe, Sicherheitsdienste, aber auch in der Pflege. Ja, überhaupt im Gesundheitsbereich sind relativ viele Geflüchtete untergekommen, im Transportgewerbe, Lagerei. Das sind alles Bereiche, wo die Nachfrage bis zum Ausbruch der Corona-Krise in Deutschland sehr, sehr stark war, wo die Beschäftigung überdurchschnittlich gewachsen ist. Also nicht nur bei den Geflüchteten, sondern generell, wo wir seit 2010 etwa ein doppelt so starkes Wachstum der Beschäftigung beobachten im Vergleich zu anderen Berufen. Also in genau diese Bereiche sind sie gegangen. Aber das sind jetzt dummerweise die Bereiche, die besonders stark von der Krise betroffen sind.
Wie sehr wirft denn die Corona-Krise alle Integrationsbemühungen zurück?
Ja, sie hat massive Auswirkungen. Also so, dass etwa 4% der Geflüchteten ihre Jobs verloren haben, also von denen, die beschäftigt waren, im Vergleich zu 1% im Beschäftigungsdurchschnitt und bei den Deutschen. Also es hat sehr viel stärkere Auswirkungen gehabt. Und das kann man eben zum Teil durch diese Branchenzusammensetzung erklären, zum Teil aber auch einfach dadurch, dass Geflüchtete häufig noch befristete Verträge haben, in Zeitarbeit sind. Manche machen auch erst ein bezahltes Praktikum und Ähnliches. Also wir haben sehr häufig atypische Beschäftigungsverhältnisse, wie man das im Arbeitsmarktjargon nennt. Und das führt dazu, dass dann diejenigen natürlich sehr viel stärker von der Krise betroffen sind. Also es gilt ganz generell, dass derjenige, der zuletzt eingestellt worden ist, häufig auch zuerst entlassen wird. Und das Phänomen trifft halt jetzt die Geflüchteten besonders stark.
Was in diesen 5 Jahren ja auch passiert ist, wenn über Migration gesprochen wurde, dann hat man unterschiedslos Asylbewerber zusammengefasst mit Migration jedweder Art, mit Flucht, Arbeitsmigration, Migration überhaupt, das war alles eins. Wie haben Sie das, wie hat das der Migrationsforscher erlebt?
Ja, natürlich völlig anders. Also wir wussten von vornherein schon 2015, dass die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen viel, viel schwieriger ist als von anderen Gruppen. Also jetzt jemand, der aus der Europäischen Union kommt oder jemand, der über ein Visum zu Erwerbszwecken kommt, integriert sich viel schneller in den Arbeitsmarkt, um das vielleicht mit einem Beispiel zu unterlegen. Also jemand, der über ein Visum zu Erwerbszwecken kommt oder aus der Europäischen Union kommt und keinen Berufsabschluss hat, hat deutlich bessere Arbeitsmarktchancen als ein Geflüchteter mit dem Hochschulabschluss. Also es ist so, es gibt eine Reihe von institutionellen Barrieren. Dann sind die Sprachkenntnisse schlechter, die Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt ist schlechter. Und dann haben wir noch das Phänomen, dass jetzt die Ausbildung zwar im schulischen Bereich so am oberen Ende gar nicht so schlecht ist. Wir haben allerdings auch einen erheblichen Anteil, der keine Schulen besucht hat oder nur Grundschulen besucht hat. Aber wir haben vor allen Dingen Defizite in der beruflichen Ausbildung, weil in den Herkunftsländern die Qualifikationen in der Regel durch Training on the Job erworben wurden und nicht durch Zertifikate, also durch strukturierte Ausbildungsgänge, wie das bei uns üblich ist. Und das erweist sich dann natürlich für die Arbeitsmarktintegration in Deutschland als ein Nachteil.
Dennoch, Sie haben festgehalten, 5 Jahre später ist etwa die Hälfte der Geflüchteten im Arbeitsmarkt angekommen. Von daher aus der Rückbetrachtung, wie sehen Sie den Satz, wir schaffen das? Hat sich das als zutreffend erwiesen?
Ja, ich würde sagen, ja, also gemessen an dem, was man erwarten konnte, ist es sogar ein Stück weit besser gelaufen. Also wir haben die Flüchtlinge besser integriert als in der Vergangenheit und das war nicht unbedingt zu erwarten, also weil es wesentlich mehr waren und weil die Bildungsvoraussetzungen schlechter waren. Und das ist natürlich auch die Folge eines extrem hohen Engagements. Also das waren einerseits viele staatliche Institutionen, die Arbeitsagentur, das BAMF, die ganzen Integrationsprogramme, Kurse, die angeboten wurden. Aber es waren auch das Engagement der Zivilgesellschaft, von vielen Ehrenamtlichen, der Unternehmen, Gewerkschaften und so weiter. Also die ganze Gesellschaft hat sich eigentlich engagiert, also stärker als jemals in der Vergangenheit. Und auch wenn die Gesellschaft heute polarisiert ist, darf man nicht vergessen, dass sehr viele Leute in der Unterstützung aktiv waren. Und das hat natürlich geholfen.
Danke. Herbert Brücker war das. Danke und einen schönen Abend wünsche ich.
Genau. Vielen Dank.
Herbert Brücker ist der Migrationsexperte am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung und das ist der wissenschaftliche Arm der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit und Themenwechsel. Reihenweise werden ja Meetings, Gipfelzusammentreffen in Corona-Zeiten ins Netz verlegt. Aber wie klappt das bei einem Treffen, das seinen eigentlichen Sinn hat in dem, was hinter den Rednerbühnen stattfindet, seinen Sinn hat in den Gesprächen am Rande, im Netzwerken, im Austauschen, im kleinen Kreis? Wie funktioniert das also bei einer Veranstaltung wie dem Weltwirtschaftsforum in Davos? Wegen der Reden, die man natürlich leicht im Netz übertragen könnte, pilgern die Wirtschafts- und Politgrößen ja nicht in die Schweizer Alpen. Dietrich Karl Meurer dazu.
Noch im Frühjahr, als auch die Schweiz im Lockdown war, hatte das Weltwirtschaftsforum angekündigt, dass für nächsten Januar ein Jahrestreffen im Wintersportort Davos geplant werde. Doch die weltweite Pandemielage zwang die in Cologny vor den Toren von Genf beheimatete Stiftung nun zur Absage der jährlichen, von den Teilnehmern kurz WEF genannten Veranstaltung. Mit der Entscheidung schon jetzt wollte man den Partnern Planungssicherheit geben, von den Sicherheitsorganen bis hin zur Hotellerie, erläutert der geschäftsführende WEF-Direktor Alois Zwingi. Das Jahrestreffen, das für gewöhnlich rund 3000 Teilnehmer in die Schweiz lockt, von Staatenlenkern über Topmanager bis hin zu Umweltaktivisten online abzuhalten, das sei keine Option, sagt Alois Zwingi.
Also wir haben in den letzten Monaten sehr viele unserer Events virtuell durchgeführt, haben aber auch festgestellt aufgrund der Rückmeldungen von unseren Mitgliedern und Partnern, dass eben das Spezielle am World Economic Forum natürlich ist, dass man sich begegnet. Und wir glauben deshalb, dass es sicher enorm wichtig ist, weiterhin auch eine Plattform zu bieten, wo der physische Kontakt möglich sein wird.
Daher beginne man nun mit den Planungen für ein Treffen einige Monate später. Doch weder beim Datum noch beim genauen Austragungsort will sich das Weltwirtschaftsforum festlegen, so Direktor Alois Zwingi.
Zum jetzigen Zeitpunkt streben wir an, einen globalen Anlass hier in der Schweiz durchzuführen, ja, im Frühsommer. Standort ist nicht bekannt. Das werden wir jetzt abklären müssen und das genaue Datum müssen wir auch noch abklären. Und ich denke, wir werden die Corona-Pandemie natürlich weiterhin sehr eng im Auge behalten.
Sprich, ob dieses Ausweich-Weltwirtschaftsforum tatsächlich stattfinden wird, ist derzeit unklar.
Ja, das ist sicher etwas Kaffeesatzlesen, aber wir wollen sicher mal mit der Planung jetzt weiterfahren.
Bei allen Unwägbarkeiten, angesichts der schweren wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Corona-Krise, sei es umso wichtiger, dass international ein gemeinsamer Pfad abgesteckt werde und über einen großen Neustart für die Zeit nach der Pandemie gesprochen werde, so hieß es in einer Medienmitteilung. Hier liege die wichtige Rolle des Weltwirtschaftsforums, so Direktor Alois Zwingi.
Wir sind sicher eine der weltweit wenigen Plattformen, die neutral und unparteiisch agieren. Und in diesem Sinne glauben wir, dass wir einen wichtigen Beitrag leisten können, um den Privatsektor und die öffentliche Hand und auch die Zivilgesellschaft zusammenzubringen.
Daher ist Alois Zwingi davon überzeugt, dass es weitergehen wird mit dem Weltwirtschaftsforum und verrät schon jetzt,
dass wir sicher planen, das Jahrestreffen 22 wieder in Davos durchzuführen, und zwar im Januar. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass die Entwicklung der Pandemie so ist, dass uns das gelingt, ein sicheres Treffen für alle, auch für die Bevölkerung von Davos, auszurichten.
Der Bericht von Dietrich Karl Meurer war das. Die Corona-Krise hat ein grelles Schlaglicht geworfen auf die Zustände in industriellen Großschlachthöfen wie dem Tönnies-Konzern, auf den zuallererst, der sich ja selbst rühmt dafür, die Fleischerzeugung in industriellem Maßstab erfunden zu haben. Was das Tierwohl angeht, könnte das sogar von Vorteil sein. Zumindest hat eine Recherche des MDR ergeben, dass die Zustände in sogenannten Landschlachthöfen in puncto Tierwohl überaus problematisch sein können. Cecilia Kloppmann dazu.
Das ARD-Magazin Fakt zeigt Bilder, die schwer zu ertragen sind. Sie stammen aus einem kleinen Schlachtbetrieb im baden-württembergischen Gärtringen. Sie wurden heimlich gefilmt und Tierschützern zugespielt. Friedrich Müllen von der Soko Tierschutz sieht dort schwerste Misshandlungen.
sowohl beim Abladen, beim Treiben, auch bei der Schlachtung und Betäubung. Tiere wachen nach der Betäubung regelmäßig wieder auf. Tiere werden beim Treiben brutal misshandelt mit Elektroschockern oder Stangen, die zum Beispiel in den After gestoßen werden. Also so denkt man eigentlich nicht, dass es auf dem Landschlachthof zugeht.
Besonders krass sind die Aufnahmen aus der Betäubungsbox für Schweine. Ein Mitarbeiter geht extrem brutal mit den Tieren um.
Es wird auf die Schnauze eingeschlagen, was Teufel komm raus. Es wird auf das Tier eingetreten und dann, als nichts mehr geht, nimmt man einfach einen Hartplastikstiel und quetscht den mit voller Wucht ins Auge von dem Tier rein.
Julia Stubenbord, Tierschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, ist entsetzt über die Zustände. Sie meint, der Mitarbeiter, der auf den Aufnahmen zu sehen ist, sollte diese Tätigkeit nicht mehr ausführen dürfen.
Wir gehen davon aus, dass er den Sachkundennachweis hat, sonst dürfte er da nicht arbeiten, aber er sollte ihn nicht mehr behalten, diesen Sachkundennachweis, denn er hat wirklich diese Tiere roh und brutal misshandelt und man muss sich überlegen, ob diese Behandlung nicht auch im Straftatbereich liegt. Auch die Nachbetäubung war falsch und das heißt, diese bauliche Einrichtung ist nicht an diese Tierkategorie angepasst. Das heißt, die darf dafür auch nicht verwendet werden.
Eine Anfrage von FAKT beim zuständigen Landratsamt ergibt, dass man 2018 auch bauliche Defizite in diesem Schlachthof festgestellt habe. Ein Fachinstitut arbeite an Verbesserungsvorschlägen. Seit Anfang des Jahres gäbe es ein Strafverfahren durch die Staatsanwaltschaft. Im Juni, Juli seien den Kontrolleuren keine Verstöße bekannt geworden. Doch genau aus dieser Zeit stammen die der Soko-Tierschutz vorliegenden Aufnahmen. Tierschützer Friedrich Müllen hat seit 2017 in 6 Landschlachthöfen Missstände aufgedeckt. In allen 6 dokumentierten Schlachthöfen waren Amtsveterinäre für die Kontrollen verantwortlich. Ihre Aufgabe ist es eigentlich auch, Tierschutzverstöße zu ahnden.
Das Schlimme ist, dass das ja genau das Gegenmodell sein soll. Man denkt, in diesen Schlachthöfen, da sind deutsche Schlachter, die geben sich Mühe, die haben keinen Fließbandstress, da kann man sich noch um die Tiere kümmern. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist Panik, Angst, Schmerzen, Fließbandstress, genau das Gleiche wie bei den Großen.
Der Betreiber des Schlachthofes in Baden-Württemberg lehnt ein Interview ab. In einem Telefonat will er von Misshandlungen nichts wissen und betont immer wieder, einen kleinen, regionalen Schlachthof zu führen.
Cecilia Kloppmann war das. Und letzte Sendestation der Frankfurter Börsensaal. Starten wir dort mit einer Preisnachricht. Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, dass die gesenkte Mehrwertsteuer auch im August auf die Inflation in Deutschland gedrückt habe. Durchschnittliche Verbraucherpreise für Waren und Dienstleistungen, die sind damit gleich geblieben. Ökonomen hatten mit einer kleinen Jahresteuerungsrate von 0,1% gerechnet. Jan Plate, das war jetzt nur eine von mehreren Wirtschaftsdaten, die es heute für den Börsentag gab. Was ist daraus gemacht worden?
Ja, das Wichtige waren sonst noch Daten aus China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Der Index für den Dienstleistungssektor, der hat dort zugelegt. Das hat den DAX zunächst gestützt. Jetzt allerdings ist er doch ins Minus gerutscht und verliert jetzt 0,7% auf 12.938 Punkte. Die amerikanische Wall Street, die wichtigen, vielbeachteten US-Aktienindizes bewegen sich da zwar weiter nach Rekordniveau, aber die Anleger sind da zum Wochenstart doch erstmal ein bisschen vorsichtiger.
An der Wall Street spielt eine Rolle, dass es mit diesem erzwungenen TikTok-Verkauf an einen US-Konzern, ob der jetzt Walmart oder Microsoft heißt, doch nicht so einfach geht, wie man vielleicht gehofft hat.
Da gibt es neue chinesische Regeln zum Technologieexport und die bedeuten Experten zufolge, dass die Regierung in Peking einem Verkauf des US-TikTok-Geschäftes zustimmen muss. Und es belastet nicht nur Microsoft oder Walmart, sondern zum Beispiel Oracle. Und es zeigt eben weiter diesen Technologiekampf zwischen den USA und China.
Zurück nach Frankfurt zum DAX. Welche Werte waren da auffällig?
Also die Aktien des Gesundheitskonzerns Fresenius, die werden zum Beispiel mit dem sogenannten Dividendenabschlag gehandelt. Dann der Blick auf die Autobauer mit den etwas besseren Wirtschaftsdaten aus China. Da vorneweg die Papiere von BMW mit einem Plus von rund 1%. Ansonsten aber Volkswagen und Daimler doch jetzt mittlerweile mit einem kleinen Minus.
Blick noch auf Nebenwerte. ThyssenKrupp zunächst.
Ja, für ThyssenKrupp-Aktionäre, da geht es für die Anteile erstmal um fast 1% nach oben. Da hilft unter anderem die Hoffnung auf einen Auftrag durch die Bundesregierung. Laut dem Handelsblatt erwägt das Verteidigungsministerium eine Ersatzbeschaffung für Militärschiffe.
Und beim Corona-Gewinner Drägerwerk, dem Hersteller von Atemgeräten, da werden die Anleger jetzt vorsichtiger.
Ja, beim Konkurrenten Philips aus den Niederlanden haben die USA einen Großauftrag für Beatmungsgeräte teilweise storniert, deswegen auch Trägeraktien mit einem Minus von rund 3%.
Dann hätten wir Euro-Rente und Goldpreis.
Euro weiter stark bei einem Dollar 19,56. Deutsche Staatsanleihen heute etwas weniger gefragt bei minus 0,4% und der Goldpreis mit einem Plus von 10 Dollar bei 1.967 Dollar.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.